Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost und Thema in der heutigen Plattform ist, ja, wir sprechen über, im indirekten Sinne, über Tiere, wir sprechen aber eigentlich über Veganismus und Klimawandel und meine Studiogäste kommen von Earthlings in Ulm und das sind zum einen die Amanda Hausmann. Amanda, herzlich willkommen wieder hier bei der Plattform.
Hallo Michael, danke schön.
Das zweite Mal im Radio und zum anderen die Katharina Rupp. Katharina, herzlich willkommen.
Dankeschön, hallo.
Für dich ist es Premiere. Genau. Amanda, dich haben wir schon mal zu Besuch gehabt in der Wissensstrahlung Anfang Dezember. Also wer sich da erinnern kann und zufällig am Sonntagnachmittag uns gehört hat, der hat auch Amanda da schon mal gehört. So, also euch beide haben wir für eine Stunde und wir sprechen über Earthlings, wir sprechen über eure Aktivitäten, wir sprechen aber auch über den Zusammenhang mit dem Klimawandel und was das mit Tieren und Veganismus zu tun hat. Einführen würde ich sagen, wie immer machen wir eine kurze Vorstellrunde. Nicht jeder Hörer hat seinerzeit die Sendung der Wissensstrahlung gehört und erinnert sich, was du oder ihr damals so in der Vorstellrunde gesagt habt. Drum, same procedure wie seinerzeit. Kurze Vorstellrunde. Amanda, magst du anfangen? Mhm. Du weißt schon, wie es läuft. Und kurze Vorstellrunde zu dir. Alles Relevante, was die Hörer denn wissen sollten.
Gerne. Also erstmal Dankeschön, dass wir hier dabei sein dürfen. Wir freuen uns. Und wir sind Earthlings Ulm. Wir sind eine Aktivismusgruppe hier aus Ulm, die privat organisiert ist. Und man kennt uns vor allem aus der Hirschstraße. Wir stehen mit den Guy Fawkes-Masken in sogenannten Cubes of Truth. Das sind die, unsere gängigste Aktivismusform, die wir machen. Und unser Ziel letztendlich ist es einfach, mehr Bewusstsein für den Veganismus in die Ulmer Menschen, in die Köpfe der Ulmer Passanten zu bringen. Und ja, das läuft auch ganz gut. Also wir haben wundervolle Erfahrungen schon gemacht. Wir haben tolle Gespräche schon in der Hirschstraße geführt und das läuft alles recht gut. Genau. Die Cubes of Truth sind auf der einen Seite, aber hier im Radio sind wir tatsächlich sogar schon zum dritten Mal. Bei Kollegen von Vetchup waren wir auch schon eingeladen.
Stimmt, ja, natürlich.
Ja.
Bei genau. Julia und bei, ja, natürlich.
Exakt, genau, mit Julia zusammen war das. Und genau. Angefangen letztendlich mit Earthlings Ulm hat es schon Ende 2017. Weißt du noch, wie das angefangen hat?
Ja, genau. Wir haben uns da neu gegründet als neue Gruppe. Wir waren davor in anderen Gruppen schon aktiv und haben uns dann neu zusammengetan, sind seitdem auch eine freie Gruppe und machen eben Cubes of Truth eben oder sind mit anderen Organisationen in Kooperation. Und haben da jetzt schon viele verschiedene Formate ausprobiert und sind zum einen auch dann noch mit Ulm, Neu-Ulm Animal Safe zum Beispiel auch unterwegs, da sind wir auch aktiv. Genau.
Oder mit Arriva haben wir auch schon bei den veganen Demos in der Hirschstraße
Arriva
auch schon.
Arriva waren wir uns auch schon zweimal, die kenne ich auch sehr gut.
Ja.
Wir haben dich jetzt gar nicht richtig vorgestellt, das war gerade, wenn ich dich gerade so angucke, vielleicht die Hörer, die jetzt noch nicht kennen, vielleicht sagen ein paar Worte auch zu dir, Katharina.
Ja, also auch von mir nochmal danke, dass wir da sein dürfen. Also ich bin die Katharina, ich bin seit dem Anfang von den Earthlings dabei, seit jetzt eben einem Jahr, genau, studiere in Neu-Ulm und bin auch relativ aktiv. Ich mache PR und die Kreativgruppe, da bin ich sehr viel beteiligt. Also was soziale Netzwerke bei uns angeht, genau. Und das machen wir zusammen, die Amanda und ich teilweise, genau. Ja.
Also eure Gruppe gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Hattet ihr dann vorher auch oder anders gesagt euer Engagement, dass ihr euch mit Tierleid befasst, dass ihr euch mit Veganismus befasst und all dem? Das sind ja wahrscheinlich das ist ein Thema oder Dinge, die auch schon ein bisschen länger irgendwo zurück in Historie haben, was vielleicht Earthlings in Ulm noch nicht gab. Also wann hat es bei euch begonnen, dass ihr euch für die Materie begonnen habt zu interessieren, euch informiert habt oder dann vielleicht von einer anders vorher gearteten Ernährung, sprich Fleischernährung, dann auf vegan umgestiegen seid? Wie war das und wann bei euch? Wie hat sich das so ergeben?
Also bei mir war das letztendlich, ich muss gerade rechnen, August 2016. Mhm. Da bin ich aus dem Sommerurlaub heimgekommen und hatte am Flughafen ein Buch gelesen. das also beziehungsweise gesehen und dann mitgenommen. Ich lache da immer noch so ein bisschen, das hieß Vegan für Dummies. Also wirklich sehr, sehr lustig, aber es hat mich einfach schon mega interessiert gehabt und irgendwas hat mich einfach daran fasziniert. Und ich habe auch im Internet schon viele Videos zu dem Thema gesehen und dachte mir, komm, es ist es wert, ich gucke da mal rein. Und als ich das dann gelesen habe, ist es relativ schnell eigentlich offensichtlich geworden, dass ich da echt ziemlich dahinter stehe.
Definitiv. Du bist ja auch Medizinerin, das heißt, du kennst die Seite auch ein bisschen aus einer wissenschaftlichen Sicht und ich würde mal sagen, du glaubst auch nicht jede Behauptung, die einfach da dasteht, sondern du hinterfragst und hast einfach auch ein bisschen ja, über Mensch und Ernährung wahrscheinlich ein bisschen Background, sage ich mal.
Richtig, genau, ja. Definitiv. Und man kann auch irgendwann, man kann auch einschätzen, auch vom Hintergrund her, welche Wert auch eine gewisse Quelle hat oder ob das jetzt sinnvoll rüberkommt. Oder man kann auch mal über grobe Fehler, die erkennt man relativ schnell und kann das ganz gut abwägen. Ja, definitiv. Bin ich froh für.
Bei dir, Katharina?
Genau, also ich war zuerst vegetarisch, so circa 3-4 Monate. Und dann wurde ich vegan, also vegetarisch mehr aus den ethischen Gründen. Meine ersten Schritte zu Veganismus waren dann eher gesundheitlich behaftet, weil ich gehört habe, dass Milch eben einem, also darauf zu verzichten, einem helfen kann, was Hautprobleme oder Ähnliches angeht. Genau, und das war dann so mein Einstieg und dann habe ich eben angefangen, da mich noch mehr zu informieren und bin dann so richtig Veganer geworden und das ist jetzt dann bald 3 Jahre her. Und ja, seit so circa 1,5 Jahren engagiere ich mich dann eben auch für Aktivismus, weil ich gemerkt habe, es ist ganz wichtig, dass man die Message verbreitet. Und ja, weil ich mir damals eventuell jemanden gewünscht hätte, der mir diese ganzen Infos gegeben hätte. Und ja, deshalb, das ist so meine Motivation dahinter.
Mhm. Und wie habt ihr euch dann gefunden? Also ich verstehe, ihr habt dann jeder im Einzelnen natürlich schon so sich mit dem Thema dann befasst und alle irgendwo dann eine gewisse, ja einfach einen Vorlauf. Wie hat es sich dann ergeben, dass ihr euch dann hier zusammengefunden habt und dass dann auch Earthlings entstanden ist?
Also das Ganze hat relativ klein einfach begonnen, dass sich 4 Leute von uns, die auch jetzt immer noch Teil unserer Gruppe sind, mit Laptops und diesen Masken in die Einkaufsstraße gestellt haben. Und das Ganze hat irgendwann im Laufe der Zeit auch so eine gewisse Eigendynamik entwickelt, dass immer mehr Leute das gesehen haben. Natürlich über soziale Netzwerke hat sich das verbreitet und jetzt inzwischen, wir haben auch eine Gruppe dort auf den sozialen Netzwerken. Man kann uns da auch gut finden und sind inzwischen 140 Mitglieder in dieser Gruppe. Also das
140?
Ganze, ja, also
das ist sehr viel.
Das, die sind nicht alle aktiv, also es gibt auch viele, die einfach nur ein bisschen mitbeobachten wollen, aber wir haben gerade bei den Cubes im Sommer, wenn auch schönes Wetter ist, dann sind wir teilweise richtig viele. Also da kann man auch dann richtig Eindruck auch machen, wenn man da in einer größeren Gruppe steht.
Mhm. Ja. 140, da bin ich jetzt echt baff. Das hätte ich nicht gedacht, dass so viele Menschen irgendwo dann da sind. Aber heißt ja doch, dass ein großes Interesse an den Themen auf jeden Fall besteht und sich sehr viele Leute auch damit auseinandersetzen. Und euer Einzugsradius ist dann in Ulm, um Ulm und um Ulm herum?
Zum Brechern.
Ja. Also wie weit habt ihr einen Einzugsradius?
Also von gerade aus dem Süden, so Bereich bis Vöhringen, würde ich sagen, kommen Leute zu uns. Mhm. Aber auch ein Kollege von uns kommt aus Augsburg immer extra hergefahren. Also so bis zu, ja, ich würde sagen 50 bis 80 Kilometer ungefähr.
Oha. Ja. Das ist schon eine ganze Ecke. Also gerade wenn ich jetzt überlege, die übrigen Gäste, die ja auch in der Wissensstrahlung da waren, wenn ich das so richtig überlege, da kam ja auch der ein oder andere schon ein bisschen von weiter her.
Exakt, genau.
Und Tobias, glaube ich, war das?
Genau, Tobias kommt aus Augsburg.
Genau.
Und von Robin, der auch mit dabei war, der kam aus der Nähe von Vöhringen. Also
kann man
auch
gerade Tobias sagen, der hat heute Geburtstag.
Ja, genau.
Wir schicken einfach mal zusammen einfach einen Geburtstagsgruß und ich bin sicher, er hat zu. Also Tobias, alles Gute zum Geburtstag hier aus dem Studio. Ja, also auf jeden Fall ein größerer Kreis, der sich da dann schon zusammengefunden hat. Und von der Altersklasse her, so alles so in eurem Alter, so sagen wir, Studenten oder auch schon Schülerinnen, Schüler oder auch vielleicht gar älteren Anführungszeichen, wobei älter ist immer relativ, also Leute, die jetzt so, sagen wir mal, 40, 50, 60 oder irgendwie sowas dann sind oder wie weit so, wie ist euer, also das Altersspektrum von den Beteiligten?
Also ich würde es als sehr gemischt bezeichnen, obwohl dann doch die Tendenz schon so ist, dass die meisten eher so, ja, um die 18 bis 25 sind, aber wir haben auch welche, die deutlich älter sind, aber auch einige, die noch minderjährig sind dabei. Also ich weiß nicht, das Jüngste, glaube ich, 16.
Mhm, ja, genau.
Genau, und das Älteste?
Ja, so um 40, 50 schon, definitiv. Genau. Also relativ querbeet, aber den größten Anteil macht so unser Alter, würde ich sagen, aus.
Genau, ja.
Ja, also auf jeden Fall, ja, bunt gemischt. Jungs und Mädels auch, glaube ich, gut gemischt und verteilt, oder? Zumindest, wenn ich jetzt an die letzten Sendungen denke.
Ja, ist ja echt ausgeglichen. Mhm. Ja, ja, definitiv. Ja. Grad, ich glaube, auch gerade im Aktivismus kommen halt, ist es auch sehr ausgeglichen, weil das ist es nicht genderspezifisch in irgendeiner Sicht. Deswegen wird das relativ ausgeglichen sein, ja.
Ja. Und habt ihr jetzt irgendwie auch einen Treffpunkt, so eine Art Vereinsheim oder irgendwie etwas, wo ihr euch dann auch zusammensetzen könnt, Aktivitäten planen könnt oder, was weiß ich, Filme gucken könnt? Gibt ja den einen oder anderen auch mit Wissenschaft im Background vielleicht auch oder irgendwie in irgendeiner Weise Vereinsaktivität oder auch Planung machen können, Plakate malen können oder so. Gibt es da irgendwie einen Punkt, wo ihr dann was habt?
Also wirklich eine Räumlichkeit haben wir jetzt nicht, aber wir treffen uns gerne in Restaurants einmal im Monat, machen wir ein monatliches Treffen, wo wir gerade wie so ein Stammtisch alles besprechen können, was ansteht. Ansonsten läuft viel auch über die sozialen Netzwerke, dass wir auch viel schreiben und uns und auch Ideen austauschen, was wir machen können in Zukunft, oder treffen uns privat zu Hause. Weil letztendlich sind wir ja kein eingetragener Verein, sondern wir sind einfach nur privat organisiert und deswegen wird es ein bisschen finanziell ein bisschen enger mit einem Vereinsheim.
Das ist auch so ein Punkt, wo ich gerade schon dran gedacht habe. Habt ihr auch mal überlegt, dass man vielleicht wirklich einen eingetragenen Verein daraus macht, dass man sagt, das ist ein Verein mit einem bestimmten definierten Vereinsziel und einem bestimmten, ja, manche Vereine, die dann gefördert sind, steuerlich, haben ja irgendwie im Sinne von Volksbildung, glaube ich, steht da irgendwo drin, zum Beispiel irgendwo Wissen vermitteln, dass ihr da irgendwie dann auch sagt, tragen wir ein, das wird künftig ein Verein. Hätte das einen Vorteil oder Nachteil oder bringt gar nichts oder?
Also grundsätzlich für unsere Arbeit, die wir machen, würde es jetzt nicht wirklich einen Vorteil bringen. Eigentlich so unsere Dynamik, die wir so entwickelt haben, die funktioniert für uns eigentlich ziemlich gut. Man müsste halt bei einem Verein irgendwie einen Vorstand oder so wählen und wir wollen dann doch eher ja ein bisschen auf gleichem Level bleiben alle und alle auf Augenhöhe. Und ja, das läuft für uns eigentlich ganz gut jetzt seit einem Jahr und ich gehe mal davon aus, dass wir das so weiterführen, ja.
Also funktioniert auf jeden Fall auch so. Dann, ihr habt ja angesprochen, ihr habt auch Ariba schon ins Spiel gebracht, nur dass ich es jetzt auch ein bisschen verstehen, vielleicht die Hörer. Es gibt ja verschiedene Gruppen, die sich in Bezug auf Tierleid, Tierschutz oder Tierrechte vor allem, ich weiß, die Jungs und Mädels von Ariba haben den Begriff Tierrechte hervorgehoben. Sind das jetzt Gruppen, mit denen ihr dann auch eng kooperiert? Ist das vielleicht sogar ein bisschen ineinander inzwischen übergegangen, dass der eine oder andere entweder bei euch damit macht, also übergelaufen Anführungszeichen ist, oder dass ihr miteinander dort arbeitet, oder sind es zwei komplett verschiedene Gruppen mit verschiedener Ausrichtung, mit verschiedenen Zielen, oder wie seid ihr miteinander dann irgendwo verbunden, oder wie ist da der Status aktuell?
Also prinzipiell sind wir zwei getrennte Gruppen, aber wir unterstützen uns gegenseitig und machen jeweils bei den Veranstaltungen der anderen Gruppe auch mit. Prinzipiell ist auch so ein bisschen, die Aktivismusformen sind anders. Also zum Beispiel Cubes of Truth ist halt was Typisches für Earthlings Ulm und dann diese veganen Demos ist dann typisch für Ariba. Und wir unterstützen uns gegenseitig, weil wir natürlich die gleichen Ziele verfolgen. Und auch bei uns kann man sagen, dass wir auch sehr auf die Tierrechte, also auf Tierrechtsaktivismus ja, Wert legen und nicht auf Tierschutz, sondern es geht uns ja um Tierrechte, also dass es einfach die gleichen Rechte bekommen wie eben auch Haustiere, mit denen man das ja auch nicht machen würde, was man mit Nutztieren macht. Genau.
Vielleicht muss man das noch für alle, die das nicht wissen, übersetzen. Animal Rights Watch, Animal, also Rechte, an der Ariba. Deswegen an der Stelle auch nochmal die Betonung. Also auf jeden Fall, diese Gruppe gibt es. Gibt es darüber hinaus noch irgendwie ähnliche, gleiche Gruppen oder ist das zumindest mal für Ulm und Umfeld, sind das so die Etablierten, die sich da engagieren oder gibt es da? Ich habe meine in der letzten Wissenstrahlung oder irgendwie auch von Zoe, falls sie uns zuhört, grüßen wir natürlich auch, also Mitredakteurin, irgendwie mal gelernt, dass, glaube ich, noch eine weitere Gruppe irgendwie auch noch irgendwie aktiv ist.
Also ich weiß jetzt noch von Peter, die haben auch so einen Straßenaktivistengruppe. Mhm. Die sind jetzt auch letztens erst in der Ulmer Innenstadt gewesen, ich glaube am Montag, mit einer Aktion. Fällt dir noch einer ein?
Animal Safe, was ich vorhin schon genannt habe, wo wir ja auch relativ aktiv sind. Also da gehen wir so ein bisschen in die eine und andere Gruppe über. Aber ansonsten in der Gegend fällt mir jetzt gerade auch nichts ein.
Nee, aber dann sind das so die etablierten Gruppen.
Ja. Ist dann diese Earthlings-Gruppe, die ihr jetzt gebildet habt, ist das jetzt etwas Einzigartiges? Gibt es nur in Ulm oder gibt es da ganz viele in Baden-Württemberg, in Deutschland oder gar weltweit? Wie ist da der Sachstand? Oder gibt es vielleicht unter anderem Gruppe, die heißt da nicht Earthlings, die heißen, was weiß ich, sonst irgendwie.
Liberation Stuttgart heißen die zum Beispiel. Ja. Oder auch in Tübingen gibt es auch eine Gruppe, also gerade in Deutschland, es ist in vielen, vielen Städten, in München kenne ich welche, in Berlin. Und gerade dieses Konzept von einem Cube of Truth ist auch sehr ist weltweit verbreitet. Da gibt es auch, wenn man Cube of Truth mal im Internet eingibt, gibt es auch ganz viele Fotos und Videos weltweit, in Australien, in Nordamerika, in Brasilien, also wirklich weltweit eigentlich. Mhm. Genau, also das nicht nur europäische Natur.
Also man kann sagen, das Konzept und das Thema, um das das Ganze kreist, damit befassen sich auch andere, die heißen aber vielleicht nicht Earthlings und die sind ja auch nicht in Ulm, genau. Aber ihr habt im Prinzip die gleiche Message, ihr habt die gleiche Ausrichtung und dann ist der Name jetzt bei euch eben Earthlings und bei anderen ist er halt irgendwie anders.
Genau.
Und insofern vergleichbare Gruppen gibt es also auf jeden Fall weltweit.
Ja, definitiv. Hat mich auch selber überrascht, als ich zum ersten Mal auf das Thema gestoßen bin, wie viele es auch eigentlich gibt. Also wirklich, wenn man sich da nicht mit beschäftigt, ist man überrascht, wie viele es doch sind. Also wenn man da mal googelt, ist man echt überrascht.
Genau, und die Gruppen sind ja auch sehr verknüpft oder kennen sich untereinander. Und dann, wenn man einfach mal sagt, ich bin jetzt heute mal in Stuttgart oder ich bin eben in Tübingen oder so, dann kann ich da einfach mal in den sozialen Netzwerken schauen, ob es da eine Demo gibt und da einfach mitmachen. Ja.
Mhm. Genau. Das heißt, ihr habt auch einen gewissen Gedankenaustausch, ihr unterstützt euch bei Veranstaltungen und ja, ihr kennt euch auf jeden Fall auch. Das heißt, wenn du beispielsweise nach München und nach Stuttgart fährst, dann weißt du, es gibt dort und dort die und die Leute, die besuchst du mal oder besucht ihr mal. Man tauscht sich aus nach dem Motto, wie läuft es in Stuttgart, wie läuft es in München und die fragen, wie läuft es in Ulm. Also ihr seid schon ein bisschen vernetzt und könnt euch da, was das angeht, auf jeden Fall auch gegenseitig unterstützen.
Definitiv. Ja. Gerade auch ein geteiltes Gedankengut verbindet auch immer. Ich meine, wenn man gemeinsam für etwas kämpft und sich gemeinsam für etwas einsetzt, hat man auch automatisch Themen, über die man redet und kommt viel besser in Kontakt auch zueinander.
Mhm. Ja. Wo hat denn das Ganze irgendwo eigentlich mal begonnen? Ist das ein Punkt, wo man sagen kann, das hat in Deutschland, vielleicht in Ulm sogar seine Wurzeln? Wahrscheinlich dann nicht.
Nein.
Oder ist das herübergeschwappt aus, wie so oft aus USA? Oder wo ist das entstanden? Oder wer hatte da irgendwann mal die Idee? Gibt es da vielleicht auch irgendeine Person, dass man sagt, was weiß ich, irgendwer, ein Herr so und so oder Frau so und so, hatten im Jahr so und so irgendwo mal eine geniale Idee und haben das irgendwo begonnen und die Welle ist dann quasi über die Welt geschwappt und überall hat man sich mit dem Gedanken befasst. Gibt es da irgendwie jemand? Oder?
Also prinzipiell kommt das Konzept aus Australien und das hat dann so Überhand genommen, weil es einfach diese Cubes of Truth zu machen einfach so wahnsinnig effektiv sind, hat sich das einfach immer weiter verbreitet. Mhm. Genau, also letztendlich aus Australien, nicht Amerika mal.
Nicht Amerika, aus Australien, ja. Und das ist dann überwiegend in den Ländern, sag mal, die man so als westlich bezeichnet oder auch in anderen Ländern, die man vielleicht so, die ein bisschen andere Kultur irgendwo auch haben. Und also ich denke jetzt mal, gibt da bestehende Länder, die zu Tieren zum Beispiel eher ein schwierigeres Verhältnis haben, so in Richtung asiatische Länder, wo Tiere zum Beispiel eher, untergeordnet, wo die Menschen, glaube ich, nicht ganz so das Herz für die Tiere irgendwo haben. Es gibt Länder, bei denen Tiere, wie zum Beispiel jetzt in Indien, Kühe, ganz besondere religiöse irgendwo auch Rolle irgendwo haben. Ist das jetzt mehr, also der Earthlings-Ansatz und vegan so ein bisschen mehr in die Anführungszeichen westliche Welt oder ist das auch wirklich in anderen solchen Ländern, die auch ein bisschen kulturell und vielleicht auch von Religion geprägt ganz anders ticken? Kann man das irgendwo, gibt es da irgendwie, was?
Also ich würde sagen, dass es in der eher westlichen Welt auf jeden Fall angefangen hat, auch jetzt mehr als Trend irgendwie aufkam. Aber man kann auf jeden Fall sehen, dass zum Beispiel auch solche Demos, wie wir machen, in dem Format, die gibt es mittlerweile fast überall auf der Welt, würde ich schon fast behaupten. Also ich habe schon ganz viel gesehen in Asien. Es gibt teilweise in Afrika habe ich schon Demos gesehen. Also es schwappt schon auf andere Länder über. Aber also ich würde schon sagen, es hat eher in der westlichen Welt den Ursprung.
Mhm. Ein Kollege von uns war zum Beispiel auch schon in Thailand auf einem Cube. Das ist definitiv schon, ich glaube, nicht ganz so intensiv ausgeprägt wie bei uns, aber definitiv in den großen Städten auch dort vertreten.
Mhm. Sehr schön. Wir haben schon 20 Minuten, sehe ich gerade, gesprochen. Spielen wir einfach mal einen Musiktitel zwischendrin, würde ich vorschlagen, bevor wir dann auch konkret auf eure Ziele und überhaupt den Verein nochmal kommen oder zumindest draufkommen. So, wir haben jetzt hier ein paar spannende Musiktitel. Wir haben zwei. Welchen sollen wir denn zuerst spielen? Katharina, beziehungsweise du hast auch zu den Titeln ja hier ein bisschen was aufgeschrieben.
Genau, ich würde dann mal Ready to Fall von Rise Against vorschlagen. Das ist jetzt vom Text her nicht direkt auf unser Thema, worüber wir dann sprechen wollen. Aber es geht, also in dem Video werden da ein paar Sequenzen gezeigt. Und vom Text her beschreibt es einfach das Gefühl, dass man wie auf einem Dach steht und Angst hat zu fallen. Und ja, wir das halt mit unserem Thema heute ein bisschen vergleichen können, und zwar Klima. Und dazu muss man auch sagen, dass Rise Against komplett vegan lebt. Also alle Künstler in der Band sind vegan, genau. Und deshalb passt es ganz gut.
Hören wir an. Radio Free FM, zurück bei der Plattform. Wir sprechen heute über
Veganismus.
Genau. Meine Studiogäste sind
Amanda
und Katharina.
So ist es. Und wir haben jetzt über den Verein erfahren, was, wie, wo. Und jetzt sprechen wir mal ein klein bisschen über das Thema, das euch heute besonders beschäftigt.
Genau, unser Thema heute ist Klimawandel. Und wir wollen da so ein bisschen die Verbindung zum Veganismus auch schaffen, um ja ein bisschen aufzuklären, weil vielen Leuten nicht so bewusst ist, wie die Tierindustrie einen großen Einfluss auf den Klimawandel eben hat.
Ja. Genau, und gerade wir haben gerade aktuelle Anlässe mit den Fridays for Future, die ja gerade groß auch in den Medien unterwegs sind, mit den Schulstreiks, die eigentlich jeden Freitag gerade stattfinden. Auch jetzt am kommenden Freitag ist ein internationaler Klimastreik, wo schon auch Streiks in über 50 Ländern, glaube ich, sind es jetzt angekündigt wurde. Also das ist gerade ein großes Thema. Und Veganismus hat einfach wahnsinnig viel damit zu tun, mit dem Klimawandel. Genau. Weil die Tierindustrie ist einfach der führende Grund für Emissionen von Treibhausgasen, für Rodung des Regenwalds, für Ressourcenverschwendung, Bezug auf Wasser, Bezug auf Flächen. Und gerade wenn man von sich sagen möchte, man ist Umweltschützer, dann darf man keine tierischen Produkte konsumieren, weil das passt nicht zusammen.
Genau, also so eine Person, an der man sich vielleicht ein bisschen orientieren könnte, ist Greta Thunberg, die sicherlich einigen bekannt ist.
War jetzt sehr oft zuletzt in den Medien und auch zuletzt war es ja, glaube ich, in Hamburg. Ja, genau. War ja im Fernsehen was darüber.
Genau, und die lebt nämlich auch vegan, weil sie ihre Überzeugung eben auch in der Ernährung umgesetzt hat. Ja, und deshalb wollen wir da ein bisschen noch was drüber erzählen heute. Genau, und zwar kann man eigentlich sagen, dass so circa 70% der direkten Treibhausgasemissionen eben von der Ernährung ausgehend sind, also von Tierprodukten. So circa 45% der Fläche der Erde wird dafür geopfert, was in Richtung Futtermittelanbau geht. Und 91% der Rodung des brasilianischen Regenwalds für Weide oder eben Futtermittel wird dafür aufgebracht. Also man sieht schon, wie das einen großen Einfluss hat auf unser Klima.
Genau, definitiv. Es wurden auch viele Studien auch schon dazu gemacht. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht so viele Zahlen sagen, weil das ist auch, da kann man einen nicht so drauf festnageln, weil jede Studie immer andere Zahlen auch rausfindet. Wobei aber alle gemeinsam haben, dass die Tendenzen exakt die gleichen sind. Also beispielsweise die Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation von den USA, die FAO, hat zum Beispiel 2017 eine Studie rausgebracht, in der sie festgestellt hatten, dass die Treibhausgasemissionen aus dem Sektor für die Tierindustrie wesentlich größer sind als zum Beispiel der gesamte Transportsektor, also Autos, Züge, Flugzeuge insgesamt zusammen. Und wenn man das dann auch zahlenmäßig mal vergleicht, kommt es einem dann auch schwachsinnig vor, wenn man sagt, naja, verzichtet doch eher aufs Autofahren, aber jeden Tag dann Schnitzel essen, das ist halt total absurd, weil allein die Treibhausgasemissionen, die für ein Schnitzel letztendlich drauf, also ausgegangen sind, wesentlich größer sind. Und da haben wir nicht nur das CO2, das durch die Rodung, durch den Transport und Zustand oder halt freigesetzt wird, sondern zum Beispiel auch das Methan.
Mhm. Genau.
Vielleicht erklärt ein bisschen, wie das mit Methan zusammenhängt oder wo das Methan wie mit den Tieren?
Also bei Methan, das kann man sich eigentlich gut vorstellen, das sagt man immer so gern, das, was die Kühe auspupsen. Und das ist eigentlich das, wo es größtenteils herkommt. Es ist relativ auch gefährlich, was das Klima angeht.
Ja. Letztendlich entsteht es bei der Fermentation im Darm und wird auch gerade, wenn viel Gülle auch ausgesprüht wird, wird es da aus diesen Exkrementen auch frei. Und man darf vor allem auch nicht unterschätzen, es hört sich immer so ein bisschen lachhaft an, wenn man das sagt, aber ich meine, wir haben 70 Milliarden Tiere. Wir sind 7 Milliarden Menschen, knapp ein bisschen mehr. Und 10-mal so viele Tiere sind hier auf der Erde. Und das ist ein zahlenmäßig einfach Wahnsinn, dass das immense Auswirkungen Auswirkungen hat.
Vielleicht habt ihr da irgendwo ein paar Zahlen in Bezug auf Wachstum. Wir wissen auf der einen Seite, dass die Bevölkerung ja immens irgendwo wächst und inzwischen sind wir, glaube ich, bei an die 10 Milliarden oder
wie? Nee, 7,5. Also wir gehen so auf die 8 Milliarden zu.
Ja, ja, eben genau.
Nee, die Prognose. Zum Glück noch nicht 10.
Waren, glaube ich, im Jahr 2015. Ich war 2050, war schon gerade ein bisschen voraus der Dinge. Aber ich erinnere mich noch an Zeiten, wo die Menschen 5, 6 Milliarden waren und es wächst und wächst.
Das ist explodiert,
ja. Das ist explodiert, genau. Und mit den Tieren, wie schaut es da aus? Wahrscheinlich entsprechend, weil mehr Menschen ernährt werden wollen, leben auch immer mehr Tiere und deswegen auch, weil du gesagt hast, immer mehr irgendwo Fläche für Tiere wird freigemacht. Brasilien hast du gesagt. Habt ihr da irgendwie auch bezüglich Tiere und gehaltener Tierenentwicklung, ob die auch so rasant parallel ansteigen oder wie da einfach die Anzahl und die Entwicklung ist?
Also ich glaube, also feste Zahlen haben wir jetzt gerade nicht hier, aber man kann definitiv sagen, dass es einfach steigt. Nicht, weil die Menschen ernährt werden wollen, sondern weil die Menschen auch gerade in Drittweltländern oder halt nicht in Drittweltländern, sondern die gerade, ich glaube Tigerstaaten nennt man das ganz schlau, dass die einfach immer mehr den westlichen Lebensstil einnehmen wollen und dann auch automatisch mehr Fleisch fordern. Also gerade in den asiatischen Ländern wird es immer populärer und steigt dadurch auch an. Genau.
Also auf jeden Fall wissenschaftlich ist es belegbar und an der Stelle die Mengen, also die jetzt ihr habt Methan genannt oder die eben einfach an Treibhausgasen entstehen, dass die mit den Tieren im Zusammenhang stehen, ist belegt. Also das ist unstrittig, ne? Das
absolut, ja. Gibt es ganz viele Studien dazu, die man online nachschauen kann, auch mit Zahlen und richtiger wissenschaftlicher Forschung, definitiv.
Du hast jetzt erwähnt, dass das sogar mehr sei als die ganzen Verkehrsbelange. Sind jetzt auch zum Beispiel Flugzeuge oder sowas damit eingerechnet?
Alles, ja.
Weil ich hatte neulich auch irgendwie so eine Zahl, wo jemand gesagt hat, der Vergleich jetzt, ich glaube, es war auch das Autofahren, das war im Zusammenhang mit Stuttgart und mit dem Ausstoß auch von Abgasen und Autoabgasen mal in Relation gesetzt, dass vor allem natürlich auch die Flugzeuge ganz enorm verursachen und da war auch die Rede davon, ja, auf der einen Seite, man bremst die Autos jetzt massiv aus und spricht über Elektrifizierung, allem drum und dran, aber man hört nicht, dass man das Thema für Flugzeuge irgendwo diskutiert, weil die Flugzeuge im Verhältnis dazu noch viel krasser eigentlich die Umwelt oder eben Schadstoffe ausstoßen. Also über elektrische Flugzeuge hat man noch nicht gesprochen.
Gibt's noch nicht. Oder
über Segelmassen, über große Segelflugzeuge hört man auch weniger, aber auf jeden Fall der Faktor der Vielfliegereien ist eben viel Menschen auch ständig mit dem Flugzeug unterwegs sind, ist auf jeden Fall ein gewichtiger Faktor. Wenn ihr aber sagt, dass jetzt wirklich das auch im Prinzip in Relation gesetzt ist und die Tiere trotzdem einfach noch einen größeren Anteil ausmachen, dann muss es ja schon wirklich sehr krass sein oder sehr, sehr, ein sehr hoher Wert an Schadstoffen, die da ausgestoßen werden.
Und gerade im Vergleich zur FAO, also die FAO war da, das war die Studie, die ich gerade erwähnt hatte, dass der Anteil größer ist als im Transportsektor. Dagegen gibt es noch andere, auch unabhängige Forschungsinstitute, die sich mit Umweltwirkungen beschäftigen, wie zum Beispiel das amerikanische World Watch Institute. Und die haben dann zum Beispiel auch sowas mit reingerechnet, auch wie Atmung. Ich meine, die 70 Milliarden Tiere müssen ja auch, die atmen ja auch CO2 aus. Oder zum Beispiel der Verlust von riesigen Wäldern, die gerodet werden für Weiden- und Futtermittelanbau. Dadurch verliert man ja sogenannte CO2-Senken, weil Pflanzen würden ja CO2 auch wieder verstoffwechseln. Und das alles mit reingerechnet, waren die sogar noch viel, haben die noch größere Zahlen gesagt und haben gemeint, 51% der globalen Treibhausgasemissionen sind auf die Tierindustrie zurückzuführen. Und wenn man sich das mal bewusst macht, ist es immens. Also eigentlich, meiner Meinung nach, müsste überall Plakate dafür hängen, man müsste überall darüber aufklären, welche Auswirkungen man machen kann damit. Und das lediglich selbst entschieden, was esse ich jetzt?
Ja, genau. Das Problem ist aber auch, dass ja Umweltorganisationen teilweise Sponsoren zum Beispiel haben, die eben entweder solche Großbetriebe sind oder irgendwie da involviert sind in solchen Betrieben und ja, die gehen aber nicht auf diese Thematik ein, weil es für sie eben politisch unklug wäre, weil sie dann finanzielle Verluste haben würden. Und deshalb ist es auch so ein Grund, warum die Bevölkerung wohl da zu wenig Informationen bekommt über das ganze Thema.
Definitiv.
Also auf jeden Fall von den Zahlen her ziemlich erschreckend. Ihr habt hier auch eine kleine Skizze dabei, beziehungsweise eine Struktur. Ihr habt ein bisschen einen Überblick gegeben, was bedeutet das eigentlich, die vielen Klima, beziehungsweise die vielen Treibhausgase, was bedeutet das konkret? Also wir spüren es, glaube ich, und viele ahnen schon, dass auch die vielen Umweltkatastrophen mit Überschwemmungen und Sturm und so weiter im Zusammenhang stehen. Amanda, ich glaube, ihr habt hier eine kleine Aufstellung gemacht, was eigentlich alles im Zusammenhang mit diesen Treibhausgasen und all diesen Ausstoß irgendwo gesehen wird. Es gibt ja Menschen, muss man dazu sagen, in den USA in führenden Positionen, die das alles gar nicht glauben wollen.
Ja.
Also was sagt denn die Wissenschaft oder was kann man denn alles in dem Zusammenhang erwähnen? Also wo spürt der Mensch das, sage ich mal?
Ja, also das Problem ist ja, dass aufgrund der erhöhten Treibhausgasemissionen die Erde immer wärmer wird. Also globale Erwärmung mit Erwärmung auch der Meere, damit auch immer mehr größere Todeszonen, in denen keine Fische mehr leben können, aber eben auch Auswirkungen auf unser Klima im Sinne von, wie du bereits genannt hast, mit den Überschwemmungen, Unwetter, aber auch durch die extreme Trockenheit wird es immer mehr zu Waldbränden kommen. Wir haben Hurricanes, wir haben Ernteausfälle und letztendlich führt das alles auch dazu, dass es zu sogenannten Klimaflüchtlingen kommen wird, weil einfach diese Ernteausfälle, die Bedürfnisse der Menschen nicht mehr erfüllen wird. Also dagegen, das kann man sich noch gar nicht vorstellen. Ich glaube, viele wollen es auch einfach gar nicht sehen. Aber gerade was Klima mit unserer Erde und auch mit unserer Gesellschaft weltweit machen wird, ist ziemlich immens.
Was bedeutet das für die Tierwelt insgesamt? Ich meine, bestimmte Tiere wahrscheinlich werden auch jetzt im Übermaße gezüchtet, also gerade wahrscheinlich Rinder oder welche, die man essen kann, die wiederum dann mit ihrer Weidefläche oder irgendwas vielleicht auch andere Tierarten irgendwo verdrängen. Was hat das für die Tierwelt auch von Einfluss? Also ganz praktisch und natürlich, die Tiere leiden sicherlich auch natürlich unter Sturm und Umweltkatastrophen, das ist auch klar. Aber was in Bezug auf die Tierwelt, ist das Artenverhältnis auch irgendwie dann vielleicht gefährdet, durcheinander zu kommen, wenn jetzt immer mehr, sagen wir mal, Rinder zum Beispiel gezüchtet werden, um Fleisch zu haben oder immer mehr Kühe irgendwo da sind?
Also ich würde eher sagen, wenn sich das so weiterentwickelt, ist einfach so, dass wir dann auch nicht mehr den Platz für die ganzen Tiere hätten. Mhm. Dass wir die Bevölkerung weiterhin so ernähren, wie wir es momentan tun, das ist irgendwann nicht mehr möglich, wenn wir damit weitermachen, weil die ganzen Tiere, wie ich anfangs schon gesagt habe, wie viel Fläche die verbrauchen, auch wie viel Fläche man braucht, um die Futtermittel zu produzieren, das sind alles so Faktoren, die dazu führen, dass wir früher oder später damit eh nicht weitermachen können, wie wir es gerade getan haben.
Und was ich so ein bisschen hinaus wollte, wenn jetzt zum Beispiel sagt, dass das auch vor mehr gerodet wird, weil man zum Beispiel für Futtermittel Fläche einfach benötigt, um dann das anzupflanzen. Das heißt ja, dass hier Urwald irgendwo zerstört wird. Das heißt, dass dann wieder Tiere, die im Urwald irgendwo leben, irgendwie in Tropenwäldern irgendwo dann keine Lebensbedingungen mehr haben und einfach an der Stelle dann aussterben wahrscheinlich auch. Das heißt, weil man die einen besonders befördert, und beim einen sehr, sehr viel irgendwo Platzbedarf dann irgendwo hat, geht es zulasten der von anderen Arten, die vielleicht jetzt aus Sicht der Ernährung nicht so relevant sind, aber die eben auch eine Lebensberechtigung haben.
Exakt, genau. Gerade wenn man da jetzt auch auf den Regenwald in Brasilien zum Beispiel schaut, inzwischen ist ein Fünftel der Fläche dieses Regenwalds ist inzwischen gerodet worden. Und wenn man sich mal anschaut, aus welchen Gründen es dort gerodet wurde, dann ist 90% Tierhaltung. Das heißt, Weideflächen zum Weiden für die Tiere, aber auch großenteils Futtermittelanbau. Und dieses Futtermittel, das dort irgendwo in Südamerika angebaut wird, wird aber dann in die westlichen Länder geschifft. Das nennt man dann auch die Treibhausgase, die durch diesen Transport entstehen, sind auch die indirekten Treibhausgasemissionen, die auch noch mit dabei sind. Aber wohin werden die gebracht? Europäische Länder, wie auch bei uns. Und allein Deutschland hat an dem Regenwald einen Flächenbedarf, der so groß ist wie Bayern. Also ungefähr die Hälfte, nicht ganz die Hälfte wie Deutschland, aber so ein Drittel ungefähr. Und das ist einfach Wahnsinn, wenn man überlegt, auf was dann passiert. Weil Regenwald gerade hat so eine riesige Auswirkung auf unser Weltklima. Er speichert 50% des CO2s und ist eigentlich, man nennt ihn auch so die grüne Lunge der Erde.
Genau, ja. Es werden so jede Sekunde circa 6.000 Quadratmeter Regenwald abgeholzt.
Also das müssen wir nochmal wiederholen. 6.000 Quadratmeter. Das ist, um es anschaulich zu machen, in Fußballfeldern, wie viel? Das sind einige, glaube ich, gell? Das
also circa ein Fußballfeld.
Jetzt ein Fußballfeld. Also das geht echt zackig.
Und das Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag, jeden Tag. Genau. Schrumpft, dass überhaupt noch ein Wald übrig ist, muss man dann
schauen. Das ist halt einfach immens riesig, diese Flächen dort.
Ja. Also auf jeden Fall erschreckende Werte und Zahlen. Kann man da überhaupt dagegen irgendwas tun? Das hört sich jetzt alles ja sehr
dramatisch an. Definitiv. Also gerade deswegen sind wir ja hier, weil wir sagen wollen, man kann täglich entscheiden, ob man das unterstützen will oder nicht. Weil mit der Tierindustrie auf der einen Seite, wenn man die einfach finanziell unterstützt, indem man Fleisch kauft, indem man Käse und Milch kauft, zahlt man dieses System ja automatisch mit. Ich meine, das ist die Grund Nummer eins, dass der Regenwald gerodet wird. Das ist das Einfachste in seinem Alltag zu entscheiden, was kaufe ich. Eigentlich ist es ziemlich also empowernd, würde ich sagen, also ermächtigend, dass ich durch meine alltäglichen Konsumentscheidungen da doch einen Einfluss drauf haben kann. Was ich ziemlich toll finde, weil ich habe oft das Problem oder das Gefühl, dass ich auf die Politik absolut keine Auswirkung habe, also keinen Einfluss. Und da kann man es aber.
Weil du das gerade sagst, in Bezug auf Politik hat jetzt, haben die großen politischen Parteien in irgendeiner Weise jetzt überhaupt den Tierschutz oder auch diese Umweltbelange, beziehungsweise eher Umweltbelange, CO2-Ausstoß haben sie schon irgendwo auf der Agenda, aber den Zusammenhang mit den Tieren, wird das da auch so eigentlich gesehen, bewertet oder ist das so gar noch nicht ins Bewusstsein eingedrungen oder wird es negiert oder wie ist das eigentlich?
Also ja, man hat so das Gefühl, es ist schon bekannt, aber es will nicht so oft ausgesprochen werden. Also allein das Umweltbundesamt, das geht zwar ein, dass die Tierindustrie natürlich einen Einfluss hat auf das Klima, aber nicht direkt, was man dann dagegen tun kann, beziehungsweise auch welche Zahlen es sind. Und man merkt auch in der Politik momentan, ja, das wird nicht wirklich drauf eingegangen. Das heißt, wirklich der beste Weg, da was dafür zu tun, ist wirklich ja gleich im eigenen Umfeld mit der Ernährung und mit der Lebensweise da was zu ändern. Weil auf die Regierung zu warten, das ist dann schon, das wird noch länger dauern und ist, glaube ich, auch ja nicht die einfachste Lösung.
Wenn man jetzt über Klimaschutzgipfel und über dieses und jenes Protokoll irgendwo spricht, wird, glaube ich, meist über Industrie und über alles andere als über genau die Belange, die ihr gerade ansprecht, irgendwo gesprochen. Also ich habe in dem Zusammenhang noch nie gesprochen, dass einer als konkrete Maßnahme gesagt hätte, wir müssen jetzt die Anzahl von Tieren reduzieren oder Weideflächen reduzieren. Man redet eher über Abgase, vielleicht irgendwo an Schornsteinen zu Kaminen.
Kohleausstieg,
genau, dass die besprochen werden. Also das Bewusstsein oder auch vielleicht die mediale Berücksichtigung des Themas ist relativ überschaubar. Das heißt, alles andere, das Beförderungswesen, das du, oder eben Industriewesen, das ist, glaube ich, mehr, was im Vordergrund steht. Also das Bewusstsein oder die Problematik Tiere eher noch nicht so.
Absolut. Und was auch immer noch da, was man immer noch mit reinbeziehen muss, ist, Verhaltensänderung ist immer etwas Unangenehmes für den Menschen. Und das heißt, wenn man dann in der Politik zum Beispiel wäre und dann steht man da als Politikparteichef und sagt, wir brauchen weniger Tiere, dann ist man auch automatisch derjenige, der auf sein Fleisch verzichten müsste. Und das wollen viele halt auch nicht. Deswegen wird es auch nochmal gern totgeschwiegen.
Ich glaube, das wird wahrscheinlich mit einem Grund sein. Also ich schätze mal so ein, es gab ja schon mal diesen Veggie Day, den die Grünen da mal vor 5 Jahren oder 4 oder wann Wahlen mal auf der Agenda haben. Und da sagt man, dass es ihnen nachträglich oder nicht nachträglich, man sagt nachträglich, man schätzt ein, dass es ihnen einige Prozente an Wahlstimmen gekostet hat, weil es als ein Verbot und als eine Reglementierung empfunden wurde, die nicht gut ankommt. Und ich meine jetzt auch gehört zu haben, dass das Thema mit, man will auch keine Tempolimit irgendwo einführen, weil man eben sich sorgt, dass das beim Wähler eben negativ als Einschränkung angesehen wird, schlecht ankommt. Also es sind wahrscheinlich solche Dinge, die unpopulär sind, eben auch gleich Wählerstimmen, die man nicht verlieren möchte. Und wahrscheinlich ist damit die Problematik auch schon beschrieben.
Ja, also das ist genau der Knackpunkt, auch wenn wir dann an Aktionen mit Passanten reden. Man merkt schon, dass dieser Schritt, den zu gehen, allein auch vegetarisch, das ist natürlich, im ersten Moment sieht man es als Einschränkung, weil es natürlich so ein großer Teil vom eigenen Leben und vom Alltag ist. Also das kann ich schon gut nachvollziehen. Ja, aber trotzdem ist es das Einfachste, was man machen kann.
Definitiv. Ja. Und man verzichtet auch nichts. Also man findet, wenn man sich dann mal mit dem Thema auch auseinandersetzt, so viele neue Lebensmittel und so viele neue Produkte. Und man kann die Standardgerichte, die man sich selber kocht, wenn es jetzt nicht gerade der Schweinebraten ist, aber gerade irgendwie eine Pilz-Sahnesoße, kann man ganz einfach auch vegan umsetzen. Das ist immer so mein Lieblingsbeispiel. Und wenn man sich dann mal anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen, dann finde ich, überwiegt auch einfach das gute Gewissen, was man da macht. Und zwar nicht nur für das Klima, sondern auch für seine Gesundheit. Und man beschäftigt sich ethisch. Und finde ich, ist absolut eine gute Lösung.
Wir sprechen gleich weiter, würde ich vorschlagen. Wir haben noch mal einen Musiktitel. Katharina, ich glaube, du bist diejenige, die wir das Blatt mit den Infos dazu hat. Was hören wir denn jetzt?
Also als nächstes wäre Love Song to the Earth von...
Nee? Das war der doch ein bisschen leise.
Ach so, okay.
Darum haben wir den anderen doch gewählt.
Ja, genau. Dann war es The Shadows von Sandel. Und da wird die Kritik geäußert an zu wenig Handeln und dass mehr Information gegenüber dem Volk geäußert werden soll.
Den hören wir jetzt an und in circa 4 Minuten und 40 sind wir zurück hier an der Plattform.
Ihr hört Radio Free FM, die Plattform mit
Katharina
und Amanda. Und wir reden heute über
Klimawandel und der Einfluss von unserer Ernährungsform und somit auch um Veganismus.
Perfekt, besser kann man es nicht machen. Wir waren gerade schon stehen geblieben bei dem Thema. Dann würde ich sagen, dann fahren wir einfach fort und ich gebe euch wieder das Wort.
Genau, also wir hatten ja jetzt vorhin schon mal ein bisschen drüber geredet, über Treibhausgasemissionen. Und worauf ich auch noch gern eingehen würde, wäre auch den Flächenverbrauch. Das fände ich auch noch ganz wichtig. Wir hatten es vorhin zwischendrin immer mal wieder erwähnt, aber ich glaube, wenn man es nicht genau beschreibt, ist es so ein bisschen abstrakt. Und zwar hatten wir vorhin schon ein paar Mal angesprochen, auch welche riesigen Flächen an Regenwald auch verbraucht werden und dass unsere Menschheit, also unsere Gesellschaft immer mehr, also von Zahlen her immer, dass wir immer mehr werden. Und gerade was tierische Produkte angeht, wenn man damit die Menschheit ernähren möchte, ist man ziemlich ressourcenverschwenderisch unterwegs. Da hatten wir haben so ein paar Vergleiche auch zum Beispiel. Weil das Problem ist nämlich, wenn man Tiere aufzieht und die natürlich auch eine Menge an Futtermittel benötigen, dann kommt letztendlich wesentlich weniger an Kalorien raus, was man im Vergleich dazu, also wenn man sie schlachtet, im Vergleich dazu, dass man direkt die Futtermittel benutzt als pflanzliche Nahrungsmittel und sie damit großzuziehen. Genau.
Genau, also es ist eine sehr ineffiziente Ausbeute an Kalorien. Also man kann sagen, dass so circa ein Kilo Rindfleisch, circa 16 Kilo Getreide ist an Futtermitteln, die dafür aufgewendet werden. Und damit kann man schon vergleichsweise relativ viele Leute ernähren, statt eben das eine Kilo Rindfleisch dann zu benutzen. Also theoretisch ging es eigentlich nur um die Verteilung der Lebensmittel. Dann könnten wir schon einiges an dem Welthunger verändern.
Ja, wir könnten ihn auslöschen. Welthunger müsste nicht nötig sein und trotz wachsender Populationszahl. Genau. Also ich habe mal auch einen Artikel gelesen, ich weiß gerade nicht mehr genau welche, es war irgendeine Online-Zeitung und die hatten auch gesagt, dass ungefähr 4 Milliarden Menschen zusätzlich mehr ernährt werden könnten. Also wir sind jetzt ungefähr 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde und 10% hungern laut FAO und das müsste nicht sein. Wir könnten noch viel, viel mehr Menschen ernähren. Genau. Und nicht nur Flächenverbrauch haben wir hier, vor allem bei der Fleischproduktion, sondern eben auch Wasser. Das ist auch noch ein Thema, was auch noch erwähnenswert ist.
Ich glaube, genau. Wasser sagt man immer, Wasser ist knapp, knappes Wasser, nicht vergeuden, sparen, nicht zu viel im Sommer gießen und generell nicht zu viel natürlich dann irgendwo, ja, was weiß ich, verschleudern.
Ja, also natürlich ist es gut, wenn man auf sowas achtet, aber die Tierindustrie hat einfach dann nochmal einen größeren Einfluss auf den Wasserverbrauch weltweit. Also man sagt so circa 30% vom Wasserkonsum wird eben für die Tierhaltung benutzt. Da geht es um die Wässerung von Futtermitteln zum Wasser, das man selber in den Anlagen verbraucht. Und das häuft sich ganz schön, das kann man sich gar nicht so vorstellen.
Gerade wenn man sich mal Zahlen anschaut, 1 Kilo Rindfleisch verbraucht, das ist so ein sogenannter virtueller Wasserfußabdruck, nennt man das auch, um die 15.500 Liter Wasser. Das heißt, davon könnte man ein Jahr lang täglich duschen. Und wenn man dann sagt, na, ich dusche vielleicht nur jeden zweiten Tag, das ist relativ wenig Wasserersparnis, was man da so einbringt, als wenn man auf Fleisch verzichten würde. Ja, definitiv.
Genau.
Und es gibt auch Internetseiten, mit denen man sich zum Beispiel diesen virtuellen Wasserfußabdruck auch anzeigen lassen kann. Und das ist echt eindrucksvoll. Also ich habe da mal so ein bisschen rumgeklickt und gerade diese heutigen Möglichkeiten, sowas umzusetzen, macht es echt sehr anschaulich. Ich habe zum Beispiel noch eine andere Internetseite gefunden, die heißt 100, ein Tag ist mit 100 Punkten. Ich muss gerade gucken, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ein guter Tag hat 100 Punkte, so heißt das. Und dann kann man sich ausrechnen, also für jeden Punkt, das ist ein gewisses CO2- oder Treibhausgas-Äquivalent. Und 100 Punkte, wenn jeder 100 Punkte hätte, dann würde man den Klimawandel aufheben können. Und dann kann man sich mal anschauen, was so die Punkte haben. Und beispielsweise, wenn man für 4 Personen eine Kürbissuppe aus Kürbis und Karotten und Kartoffeln macht, hat das 1,5 Punkte. Und wenn man einen Schweinebraten mit Knödel eingibt, hat bereits eine Portion 46 Punkte. Also das ist quasi schon die Hälfte der Punkte, die man am Tag hat. Und mit solchen Visualisierungsmethoden kann man sich das ganz gut anschaulich machen eigentlich.
Genau, ja. Und auf diesen Seiten findet man auch so Vergleiche, mit denen man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Mhm. Also zum Beispiel, dass ein Liter Milch ca. 1000 Liter Wasser verbraucht in der Produktion. Also das sind so 8,5 Badewannen voll Wasser. Und das allein für einen Liter Milch. Und jetzt stellt man sich mal vor, so eine vierköpfige Familie, wie viele Liter Milch die in der Woche verbraucht teilweise.
Das ist immens. Das kann man mit Duschen und tropfende Wasser hin. Das ist alles schön und gut, wenn man darauf spart. Aber wenn man es wirklich von der Effizienz her vergleicht, kommt das nicht so ganz mit.
Mhm. Genau.
Ja. Ja. Das sind schon sehr große Werte. Natürlich jetzt die Aussage, es müsste eigentlich keine Hungersnot oder kein Hunger auf der Erde existieren. Gibt natürlich schon irgendwo zu denken.
Definitiv. Ja.
Dann wieder ebenso die Frage, was kann man tun, was kann auch der Einzelne tun, was kann man irgendwo bewegen. Ich meine, ihr stellt euch jetzt mit dem Cube of Truth in die Stadt. Wie überhaupt ist eigentlich so dann das Interesse und auch, sagen wir mal, das Feedback, was ihr bekommt? Habt ihr das Gefühl, dass das, was ihr dort macht, dass das dann auch gewürdigt wird, dass das von den Leuten A verstanden, B auch dann in irgendeiner Weise zu, ja, so sagen, zu einer Änderung vielleicht in der Lebensweise führt? Oder erlebt ihr auch, dass mal Leute sagen, alles Quatsch, alles Unsinn? Oder wie geht es euch damit eigentlich? Was erlebt ihr? Habt ihr ein Gefühl, ihr transportiert mit Erfolg irgendwie was, oder erlebt ihr eher, dass ihr das Gefühl habt, ihr macht das und kein Mensch interessiert es? Wie geht es euch da eigentlich oder was erlebt ihr da?
Also ich würde jetzt mal behaupten, dass es relativ positiv ist überwiegend, dass was wir an Feedback von Passanten bekommen und was wir auch für ein Gefühl bekommen während den Gesprächen. Man merkt schon sehr, es gibt natürlich die einen und die anderen, aber bei den meisten, es regt schon das Nachdenken an, und man kann jetzt natürlich nicht sagen, dass die meisten dann sofort vegan werden. Das wäre ja auch zu viel verlangt, aber man kann auf jeden Fall merken, dass die Leute nachdenken, dass man ihnen mehr Input gegeben hat, und ja, das vielleicht dann früher oder später dann nochmal dazu führt, dass jemand dann vegetarisch oder vegan lebt. Aber man merkt auf jeden Fall, dass es ein großes Interesse gibt und viele auch zu wenig Information haben, was das Thema angeht.
Was ich euch noch fragen wollte, dieser Cube of Truth, dass der genauso angeordnet ist und mit Monitoren und dass ihr da mit einer Maske steht, was steckt da dahinter? Also für viele sieht das vielleicht erstmal ein bisschen befremdlich aus. Welchen Hintergrund hat es gerade auch mit der Maske? Was soll das bedeuten, oder ist da irgendwie ja ein tiefer Sinn dahinter?
Also im ersten, die Funktion dieser Maske ist einfach, dass man als Anonyme dort steht, dass man quasi sagt, wir stehen hier gemeinsam und wir möchten euch gerne etwas zeigen. Und diese Maske ist natürlich auch ein Eyecatcher. Das heißt, man läuft da vorbei und guckt erstmal so, oh, was machen die denn da? Erste Neugierde ist schon mal geweckt. Und dann guckt man, oh, die haben Laptops. Gucken wir mal hin. Und dann schaut man sich die Videos an und dann kann man sich mit uns auch noch unterhalten. Also gerade dieser Effekt soll damit erreicht werden, und das funktioniert auch tatsächlich recht gut. Und es soll auch ein bisschen künstlerisch auch anmuten, dass man da steht wie so eine Statue.
Ah ja, der Punkt, den ich mir halt überlegt habe, ist, wenn man natürlich jetzt die Menschen stehen sieht, dann traut man sich vielleicht nicht, weil man ist erstens, man sieht den Menschen nicht dahinter, der da steht, ein bisschen erschrocken. Da steht er mit so einer Maske und der hält einem sowas entgegen. Das ist ein bisschen, ich sag mal, sieht ein bisschen abschreckend vielleicht erstmal aus. Wenn man weiß zufällig, wer da dahinter steckt, dann ist es vielleicht ein bisschen anders, aber es ist vielleicht ein bisschen schwierig, eine Kommunikation herzustellen, oder? So mein persönliches Gefühl, wenn man das so sieht, da steht jemand, bewegt sich nicht ganz still mit so einer Maske, stelle ich mir vor, dass der Kontakt oder die Aufnahme vielleicht ein bisschen umständlich oder ein bisschen...
Ja, dafür haben wir aber dann ganz viele Leute von uns außenrum stehen, die dann eben bei Fragen zur Stelle sind, beziehungsweise auch die Leute ansprechen, wenn sie merken, sie wissen nicht, was gerade los ist, beziehungsweise... Ja, die Passanten sind dann doch relativ schnell an ihren Gesprächspartnern dran und fragen dann auch gleich nach, was wir denn hier machen. Genau.
Und man unterhält sich nicht mit denjenigen, die die Maske aufhaben. Vielleicht als grundlegendes Verständnis. Die sind wirklich einfach nur da, um wie so ein künstlerisches Statuenbild dort zu stehen und diese Laptops zu halten. Und die bewegen sich auch nicht, stehen sehr robotermäßig da, und mit denen wird auch gar nicht interagiert. Und das wird auch relativ schnell auch so aufgegriffen. Also auch wenn man im Cube steht, hat man sehr schnell das Gefühl, dass die Menschen, finde ich, auch sehr frei reden können und gar nicht wirklich so... Also nicht so wahrnehmen, dass da ein Mensch steht, den man jetzt nicht kennt oder sich da Gedanken macht, sondern schnell auch auf die Videos achtet.
Ja, also ich glaube, dann für diejenigen, die euch jetzt sehen, die verstehen es auch ein bisschen, verstehen auch, warum darum noch ein paar andere stehen, die dann auch mit den Leuten gegebenenfalls in Kontakt suchen und dann die ansprechen. Wie oft macht ihr das eigentlich? So alle paar Wochen, glaube ich mal, oder?
Ja, also jetzt im Winter haben wir es einmal im Monat gemacht, weil es doch ziemlich kalt ist. Gerade wenn es so unter 0 Grad hat, friert man sich schon ziemlich die Füße ab. Aber ab diesem Monat sind wir wieder zweimal im Monat. Stehen wir an der Hirschstraße. Immer entweder Freitagnachmittag oder Samstagnachmittag. Ganz unterschiedlich. Und wenn auch jemand vorbeikommt, herzlich eingeladen, auch einfach zu quatschen, einfach Hallo sagen. Wir freuen uns über jedes Gespräch.
Genau. Und im Anschluss haben wir oft auch dann den Stammtisch eben, den ersten immer im Monat, oder gehen danach auch oft essen. Also man merkt auch sehr, dass wir innerhalb der Gruppe, wir sind da sehr sozial und machen da ganz viel miteinander. Und ja, genau.
Wenn man jetzt noch Fragen hat, also man kann euch auf jeden Fall dort dann in der Hirschstraße treffen oder in der Fußgängerzone. Gibt es auch sonst irgendwie die Möglichkeit, sich mit euch in Verbindung zu setzen? Ihr habt auf jeden Fall in Social Media einen Kontakt, glaube ich, dann auch drin. Gibt es irgendwo eine Website, die wir sonst noch irgendwie nennen müssten, sagen müssten?
Also die Webseite heißt earthlings-ulm.de und ansonsten findet man, wenn man Earthlings Ulm sucht auf den sozialen Netzwerken, findet man uns recht schnell. Und wir haben da sowohl auch eine Seite, wo man auch unsere Veranstaltungen sehen kann und eben auch eine Gruppe, der man beitreten kann, wenn man Lust hat mitzumachen. Und dort kann man uns auch Fragen stellen und uns erreichen.
Habt ihr jetzt irgendwie schon für das Jahr weitere irgendwo interessante Pläne oder Programmpunkte, wo ihr sagt, wir machen da das und das oder wir haben das und das vor? Gibt es irgendwie was, was ihr noch irgendwo schon so ein bisschen im Ausblick geben wollt oder irgendwie tolle Visionen für das nächste Jahr irgendwie? Für irgendwas noch Größeres oder irgendwie?
Also wir möchten ganz gern, die Cubes of Truth machen wir weiterhin und wir möchten gern Spezialisierte machen. Also wir haben das schon mal Ende des letzten Jahres zum Thema Pelz gemacht, dass wir uns auch dementsprechend auch angezogen haben, ein bisschen verkleidet, nicht diese typischen Masken, sondern eben, wir hatten so Morphsuits an und Masken und das möchten wir gerne zum Beispiel auch zum Thema Fischerei machen oder zum Thema Milch steht auch an, das möchten wir gern umsetzen, das wäre cool, wenn wir das hinkriegen. Und ansonsten sind wir zum Beispiel auch in Stuttgart beim Vegan Street Day mit dabei, unterstützen die oder eben auch gemeinsam mit Arriva. Das sind so die größten Aktionen.
Und aktuell bei den Freitagsdemos seid ihr auch dabei, habe ich richtig verstanden, mit dem Klimawandel, also die jetzt da mit den Schülern in Verbindung.
Genau, bei Fridays for Future, genau, da sind wir auch. Gerade jetzt auch am kommenden Freitag wieder um 12 Uhr vorm Rathausplatz, internationaler Klimastreik, muss ein bisschen Werbung machen.
Wobei natürlich, da gibt es ja auch viele Rückmeldungen, die dann sagen, warum muss das gerade sein, wenn die Schüler eigentlich in die Schule gehen sollten?
Genau deswegen das ist ja genau der Sinn dahinter, dass man sagt, wir als Schüler stellen uns dorthin und zeigen euch ganz genau, dass wir keinen Sinn darin sehen, in die Bildung zu investieren, wenn wir keine Zukunft mehr haben.
Okay, so ist die Frage beantwortet.
Genau.
Wir haben jetzt noch etwa 2 Minuten. Habt ihr irgendwie noch so einen wichtigen Punkt, den ihr gerne transportieren möchtet? Ja, so knappe 2 Minuten hättet ihr Zeit, noch irgendwas, was euch relevant ist, was wir vielleicht übersehen haben, noch irgendwo zu erzählen?
Ja, also wenn jetzt jemand ein bisschen mehr Hintergrund haben möchte, da haben wir ein paar Quellen mitgebracht, wo man sich informieren könnte. Zum einen, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, virtuelleswasser.de. Da kann man sich dann eben diese Vergleiche holen, wie wir vorhin schon genannt haben. Zum anderen dann WWF, PETA, World Watch Institute oder die FAO, das haben wir vorhin ja auch schon genannt.
Und der Dokumentarfilm Cowspiracy.
Genau.
Ist auch auf Netflix zu finden, ist sehr, sehr gut, sehr wichtig. Haben wir auch viele Infos her, viele Inspirationen, wo wir dann weiter recherchiert haben. Und es geht einfach darum, sich zu informieren und sich eine eigene Meinung zu bilden. Und das kann man immer erst, wenn man da wirklich ausgiebig recherchiert hat.
Richtig. Ein Punkt haben wir noch gar nicht so genau gesagt. Earthlings ist ja, glaube ich, ein Film und ihr habt den Namen vom Film so ein bisschen.
Ja, also prinzipiell geht es eher um das Wort, das auch sowohl Namensgebung für einen Film als auch für uns war, dass wir alle gemeinsam Erdenbürger sind, die mit Verantwortung auf dieser Erde sind. Darum geht es eher.
Das ist auch der Ausdruck, was der Begriff bedeuten soll.
Genau, ja.
Bürger dieser Erde.
Ja. Exakt.
Ja, habt ihr sonst irgendwie noch einen Wunsch an die Zuhörer, irgendwie was zu formulieren, so ganz auf die Kürze noch?
Recherchiert, bleibt offen, schaut euch an, was ihr machen könnt und das ist eigentlich so das Wichtigste, dass man nicht nur auf seine Meinung immer fixiert ist, sondern dass man sich einfach auch mal was anderes anhört, ganz offen ist und damit kann man viel Neues lernen.
Genau, und weil man dann schon Info hat, dass man dann vielleicht auch andere inspiriert.
Prima, dann war es das auch schon. Ich glaube, Message ist rübergekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute da wart. Ihr dürft nochmal sagen, wer da gewesen ist.
Dankeschön, wir sind von Earthlings Ulm, Amanda
und Katharina.
Mein Name ist Michael Trost, das war die Plattform für heute Nachmittag. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.